Liebe Freunde da draußen, heute setzen wir uns in ein Taxi und fahren ein wenig durch die Nacht. Und der Taxifahrer quatscht ein bisschen mit uns. Manchmal ist er ein bisschen grob, manchmal ist er ein bisschen unsensibel, manchmal ist es aber auch ein sehr einfühlsames, schönes Gespräch. Willkommen in der Welt von Neocab, einem dieser Visual Novels, ein Genre, in das ich mich so peu à peu ein bisschen einfühle. Und wie beim letzten Mal, als ich über ein Visual Novel gesprochen habe, damals ging es um Valhalla, Cyberpunk Bartender Action, erneut bei mir zu Gast, um die Fragen zu stellen und das Gespräch vielleicht ein wenig zu lenken, die liebe Nina. Hallo Nina.
Hallo, ich freue mich, dich weiter bei dieser Explorationsreise begleiten zu dürfen.
In der Tat ist das Genre für mich eher sowas, was ich früher belächelt habe, als es vor allen Dingen aus irgendwelchen Anime-Waifus bestand und von mir, von meiner Warte aus, absolut kitschigen Storylines, aber was ich von Neocab gesehen habe, bereits bei der Ankündigung, ich glaube, das war im Rahmen der Video Game Awards vor vielen Jahren, aber auch in der Demo, das war zur Gamescom 2018, das hat mir voll gefallen. Das ist so ein bisschen eine düstere Zukunftsvision gewesen, nicht direkt Cyberpunk, sondern so diese Phase, bevor Cyberpunk kommt, diese Vorstufe, die uns vielleicht in 5 Jahren droht, sehr schön nah dran an der Gesellschaftskritik, die man auch aktuell an der Gig-Economy anbringen kann. Das hat mir gefallen. Ich gehe auch später gleich noch mehr darauf ein, will jetzt aber auch bloß den Einstieg schaffen, dass ich lange Zeit schon mein Auge drauf geworfen hatte und jetzt kam es raus und ich habe es sofort gespielt.
Na dann, schilder doch mal deine Eindrücke. Konnte das Spiel deinen Erwartungen entsprechen? Und was bietet es denn überhaupt? Also welche Geschichte erzählt es denn? Fangen wir doch mal da an.
Genau, die Main Story. Wir spielen eine junge Taxifahrerin, Lina Romero, die aus so einem kleinen Wüstennest es jetzt in die große Stadt wagt, nach Los Ojos. Ojos? Ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht. So eine Art fiktives Los Angeles. Und die tut das, weil ihre ehemals beste Freundin, mit der sie sich aber ziemlich verkracht hat, hat sie eingeladen, ey komm, du kannst bei mir wohnen. Wogen geglättet, alles wird gut, versuchen neu anfangen. Also fährt sie, und das ist die erste Taxifahrt, die wir unternehmen und auch spielen, aus der Wüste rein in die neonglitzernde Zukunftsstadt, in der ein großer Konzern namens Cabra so ziemlich alle Aspekte des täglichen Lebens mit Produkten kontrolliert und wo sie auch eine völlige Außenseiterin ist als menschliche Taxifahrerin, wo die allermeisten Leute längst automatisch fahrende Robotertaxis benutzen, wo es auch eine durchaus aktive politische Debatte gibt, die sich auch so ein bisschen durch den Storyfaden zieht. Und ja, am ersten Abend sammeln wir unsere Freundin auf, die Savvy, die dann aber schnell noch irgendwo hin muss und dann verlieren wir sie. Und ja, sie verschwindet. Und das ist so ein bisschen das Mysterium, das wir im Verlauf des Spiels lösen. Und unsere finanzielle Notlage, wir haben eigentlich bei ihr schlafen wollen, haben es aber nicht geschafft, bei ihr anzukommen, haben keine Ahnung, wo sie lebt und schlagen uns also mit Taxifahrten durch, um uns Nächte auf irgendwelchen Airbnb-Betten oder Kapselhotels leisten zu können und tja, und nebenher herauszufinden, was mit Savvy passiert ist und jede Menge Charaktere kennenzulernen und ihre Geschichten.
Und das heißt aber, du musst mit dem Geld auch haushalten? Gibt es da so eine Wirtschaftssimulationskomponente hinter dem Spiel?
Im weitesten Sinne. Die ist nicht allzu schwierig. Es gibt zum Beispiel verschiedene Stromtankstellen mit wechselnden Preisen, so dass man sich überlegen sollte, ob man jetzt gleich alle Balken voll tankt bei seinem Elektroauto oder nur ein oder zwei. Es gibt auch so die Möglichkeit, dass man einfach zu teuer unterwegs ist, zu teuer Benzin kauft und zu hochwertige Übernachtung wählt, so dass einem das Geld ausgeht. Aber selbst dann hat das Spiel eine Antwort drauf. Da gibt's sozusagen ein Rettungsnetz, das man sozusagen ganz kurz oder eine Stunde lang für eine KI, also für das Training einer KI hilft, irgendwelche Bilder zu erkennen. Was auch eine nette zynische Seitenhieb ist auf aktuelle Entwicklungen. Sowas zum Beispiel, erkenne so und so viel Mitglieder einer bestimmten Rebellenfraktion in diesem Bild oder markiere Bildquadraten, auf denen eine Ampel zu sehen ist. Solche Sachen. Hat teilweise einen Geschmack, der dauert natürlich keine Dreiviertelstunde, wird bloß ganz kurz angedeutet. Man macht 3, 4 davon und dann verdient sich die Lina schon wieder genug Geld, dass das Spiel weiter in Fahrt gerät. Es ist nicht so eine harte Sache wie beispielsweise bei Papers, Please.
Okay, es gibt also keinen knallharten Game-Over-Status, den man schnell erreicht, wenn man sich blöd anstellt, sondern man wird schon aufgefangen.
Also es gibt noch ein Fail-State, da gibt es ein Achievement dafür, das habe ich leider nicht geschafft, ist so schlechte und so durchgehend schlechte Bewertungen zu erhalten. Also Sternebewertung, man muss die 4 im Durchschnitt schaffen, sonst ist der Neocab-Betreiber böse. Also man kann auch gefeuert werden. Ich weiß nicht, ob das ein Ende darstellt. Ich habe das leider nicht geschafft.
Du hast dich nicht blöd genug angestellt.
Da muss man sich wirklich konsequent und sehr bewusst blöd anstellen.
Okay, also wir haben zwei Faktoren, die reinspielen beim Taxifahren. Mhm. Einerseits bekommt man Geld und andererseits eine Bewertung. Mhm. Die Bewertung variiert ja je nachdem, wie gut man sich anstellt. Wie ist das denn mit dem Gehalt? Ist das an sich fix?
Das scheint fix zu sein. Da habe ich nicht den Eindruck, das wird auch nicht aufgeschlüsselt, ob es da irgendwie eine Tipp gibt, also so eine, ja, Trinkgeld oder sowas. Da habe ich den Eindruck, das spuckt das Spiel am Ende der Fahrt aus und es ist entsprechend der Fahrtdistanz.
Und wie wird das Zeitlimit gehandhabt? Ich nehme ja an, es gibt eins, dass also Tage vergehen, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Leuten transportieren kann. Wie genau sieht es aus?
Es gibt so eine Quote, die Lina erfüllen muss. Das sind so 2-3 Fahrten. Hier habe ich auch den Eindruck, das Spiel rechnet manchmal falsch, weil im Interface sagt mir, dass 3 Fahrten muss ich am Tag schaffen. Aber wenn eine meiner Fahrten im Spiel, und das ist schon ein kleiner Kritikpunkt, eine Story-Mission ist, das heißt, ich fahre irgendwo hin, um rauszufinden, ob Savvy irgendwo abgeblieben ist oder ob ich mehr über ihr Verbleib erfahren kann, dann wird das auch irgendwie als Fahrt gezählt. Und es gibt den Punkt, wo das Spiel sagt, ey, ich habe mein Pensum für heute erfüllt, ich habe aber noch eine Fahrt drin. Und dann kann man sich noch für eine weitere Fahrt entscheiden. Das sind so maximal 4 Fahrten pro Tag und das Spiel erstreckt sich über 6 Tage. Gesamtspielzeit, ich würde sagen, 3,5-4 Stunden, wenn man sich Zeit nimmt.
Und wenn man sich aber blöd anstellt, kann man dann dieses Mindestpensum auch gnadenlos unterschreiten? Und wenn ja, was passiert denn dann?
Nee, das geht nicht. Das Spiel bietet mir auch erst dann Übernachtungsmöglichkeiten auf der Ingame-Minimap an, sobald ich sozusagen meine Schicht beendet habe, was dann zum nächsten Tag fortgibt. Ansonsten habe ich bloß die Auswahl, mir einen Passagier auszusuchen.
Es läuft also kein Timer konsequent im Hintergrund mit oder sowas, sondern es ist relativ entspannt.
Zug für Zug mehr oder weniger. Das hat nichts mit realer Zeit zu tun. Und ja, das Gameplay besteht vor allem daraus, sich so eine Karte der Stadt aufzurufen, sich da die verschiedenen Passagiere, die gerade abgeholt werden wollen, aufzurufen. Die kann man sich aussuchen. Da gibt's ein kleines Userbild. Die haben auch eine Bewertung und vielleicht sogar einen Satz zu sich selbst und man sieht, wo sie hinfahren. Kann sich also überlegen, okay, der will in eine Richtung abgeworfen werden, wo ich ohnehin vielleicht aus Storygründen recherchieren will. Dann nehme ich einfach den. Oder, und das ist sehr schön, später sieht man auch, ey, einer meiner Stammgäste. Das ist schön. Und man erfährt, wie deren Geschichten weitergehen. Ja? Wie lief zum Beispiel das erste Date von der aufgeregten jungen Dame, die ich das letzte Mal mitgenommen habe. Solche Geschichten. Das macht das Spiel echt schön.
Man kann Figuren nicht nur einmalig im Rahmen einer Fahrt, sondern immer weiter besser kennenlernen, wenn man sich dafür entscheidet, sie wiederholt zu transportieren.
Mhm. So ist es.
Und welche Geschichten entfalten sich da so? Gibt es da wirklich differenzierte Erzählungen? Blickt man wirklich tief in das Privatleben der Leute oder bleibt eher an der Oberfläche?
Ach Gott, das kann ich natürlich jetzt schlecht einschätzen, wenn mir da so ein bisschen der Eindruck des Genres fehlt. Ich weiß nicht, wie tief da einige andere Spiele gehen, aber ich fand das schon sehr schön. Das wirkte alles glaubwürdig im Rahmen dessen, was jemand einem Taxifahrer erzählt. So einer Person, die so ein bisschen anonym ist, die einen nicht kennt, die wieder aus dem Leben verschwunden ist nach der Autofahrt. Das sind Leute, die erzählen einfach ein bisschen aus dem Privatleben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das sind Leute, die sind halt verschlossen. Das sind Leute, die haben vielleicht überhaupt keinen Bock auf sie. Das ist ganz interessant, dass da verschiedene kleine Situationen stehen. Man ist nicht immer bloß der Heißbringer, der den Leuten Gutes tut. Und man hat auch eine erfreulich hohe Vielfalt an Möglichkeiten, mit den Passagieren umzugehen. Und so ist es auch so, dass man in den meisten Fahrten tatsächlich 5 Sterne bekommen kann, wenn man sich gut anstellt als Bewertung. Man aber auch in vielen Fahrten, wenn man sich blöd anstellt, die Passagiere so ein bisschen auflaufen lässt. Ja, und dann mögen sie einen nicht so. Welche Themen angesprochen werden, das ist so teils ein bisschen dystopisch. Das heißt, da wird ein Demonstrant mitgenommen, der irgendwie versehentlich mit seiner Anarchie-App eine Art kleinen Brandstiftungs-Riot ausgelöst hat. Man nimmt einen Anhänger eines Schmerzkults mit, der sich dem Gefühl des Schmerz verschrieben hat, der aber ein bisschen in eine Zwickmühle steckt, weil sein Kult ist so erfolgreich, viel erfolgreicher als ursprünglich geplant. Er hat unglaublich viele neue Mitglieder und schafft sehr viel mehr, als er jemals geplant hat. Es läuft also richtig gut in seinem Leben und das gefällt ihm, was aber eigentlich nicht Inhalt seiner Religion ist. Und er ist dann eben nebenher dabei, den Todeswurm, der unter Los Ojos lebt, anzubeten und solche Geschichten. Das ist schön schräg. Es ist manchmal ein bisschen dystopisch, also mit so ganz klassischen Sci-Fi, Cyberpunk-Themen. Manchmal einfach so leicht gesellschaftskritisch, wie jemand, der ganz viele Kameras und Sensoren am Körper montiert hat und für diese Capra Corporation praktisch Informationen aufsaugt von allem, was um ihn herum passiert.
Man wird also wirklich ständig an dieses Setting erinnert, in dem man sich befindet, an diese Zukunftsvision.
Klar, megamäßig. Da ist auch der Haupt, einer der großen, ja, Spielelemente ist auch das Feel Grid, ein Armband, das unsere Spielfigur sehr früh in der Story umgehängt bekommt. Das zeigt durch seine Farbe an, wie ihr emotionaler Zustand ist. Das dient aus Storygründen einfach nur ihr persönlich, um so ein bisschen zu reflektieren, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Ja, wo befinde ich mich? Um so ein bisschen klarere Entscheidungen zu treffen. Und es dient auch den Mitfahrern, zu sehen, ob sie gerade irgendwie völlig pissed ist oder vollkommen entspannt oder sogar so happy-go-lucky. Was echt witzig ist, wie dann sogar Passagiere drauf reagieren, in welcher Stimmung sie sich gerade befindet, auch wenn sie gar nichts sagt.
Da möchte ich aber direkt reingrätschen. Mhm. Dazu habe ich eine Frage, die sich mir aufgedrängt hat. Warum sollte sie dieses Gerät tragen? Denn es bringt ja auch negative Effekte mit sich. Mhm. Man möchte ja nicht unbedingt, dass andere Leute die eigenen Emotionen direkt auslesen können. Und wenn man zum Beispiel angepisst ist, dann wirkt das ja nicht gerade positiv. Also warum hat sie das die ganze Zeit an?
Sie kriegt das halt von ihrer Freundin aufgezwungen, von dieser Savvy. Die hat da ein bisschen Leverage, weil die sehen sich gerade zum ersten Mal und die Savvy meint, das brauchst du. Du bist ohnehin ein bisschen stimmungsschwankend, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Das wird dir helfen. Und das wird auch deinen Passagieren helfen, dich ein bisschen besser einzuschätzen. So die Grundargumentation. Und dann ist es mehr oder weniger so ein vorsichtiges Experimentieren, was sie damit wagt. Und eben für mich als Spieler ein Stück weit ein Indikator dafür, wie es meiner Spielfigur gerade geht. Was gar nicht blöd ist, weil ich oft in solchen Multiple-Choice-Frage Abschnitten, egal ob Rollenspiel oder Visual Novel wie sowas, manchmal nicht so wirklich das Gefühl habe, wie meine Spielfigur eigentlich gerade tickt. Oder welches die aggressive und welches die positive Antwort ist, je nachdem, wie die formuliert sind. Die habe ich da immer so einen gewissen, etwas, woran ich mich festhalten kann. Die Farbe und so eine gewisse Legende im Bildschirmrand, die eingeblendet ist, die halt mir schnell zeigt, ob sie jetzt eher in so einem unterkühlten Zustand ist oder eher energiegeladen, eher positiv oder eher negativ, ist schon ganz witzig. Auch wenn es ein bisschen, naja, immer noch ein bisschen Holzhammermäßig wirkt. Das ist so ein Feature um des Features Willen. Und zu der Zeit im Spiel, wo man das Ding bekommt und wo sich die Story auch vor allem darum dreht, wie geht's mir eigentlich, hatte ich kurz Angst. Da hatte ich ungefähr den Spaß-Tiefpunkt mit NeoCap, weil es war dann so 20 Minuten lang Mental Health Awareness the Game. Da ging's mir ein bisschen zu mutterlich darum, dass man doch mal ein bisschen introspektiv sein sollte, sich seiner Emotionen bewusst und dass Emotionen fühlen doch gar nichts Schlechtes ist. Und da habe ich gedacht, okay, ist das jetzt praktisch so ein Selbsthilfespiel oder was?
Nichts dagegen. Hast du dich therapiert gefühlt danach?
Nee, aber es hat sich dann plötzlich bei mir mit Themen angebietet, auf die ich gar keinen Bock hatte, aber relativ schnell, wenn wirklich so der Gameplay-Kern losgeht, und das sind dann halt vor allem die Stunden 2 bis 4 ungefähr, wenn der Einstieg überwunden ist, dann sind die vielen kleinen Passagier-Stories eigentlich die Stars des Spiels, die auch alle von unterschiedlichen Autoren kommen. Das sind praktisch, weiß nicht, wie das die Entwickler gemacht haben. Sie haben da die Namen von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Autoren genannt, die wohl diese Stories verfasst haben, und das ist echt nett. Das ist wie damals bei Valhalla, diesem Bartender-Spiel, diesem Barkeeper-Spiel, in dieser wirklich sehr zukunftsdystopischen Vision, ähnlich, dass man eben lauter kleine Geschichten erlebt und lauter schräge Charaktere, die immer wieder mal vorbeischauen, und das hat was. Das ist echt irgendwie angenehm.
Ich würde ganz kurz gerne nochmal auf dieses Feel Grid zurückkommen. Klar. Und zwar hast du ja schon ein Problem beschrieben, aber das andere, das sich mir persönlich aufdrängt, ist, wird nicht deine Freiheit und auch das Identifikationspotenzial mit der Hauptfigur eingeschränkt dadurch? Denn wenn dir das Spiel sagt, naja, das ist eine andere Person, eine separate Entität, und ihre Gefühle werden jetzt signalisiert, weil deine persönlichen Gefühle beim Spielen gar nicht relevant sind, ist das nicht eine Entfremdung von dem Ganzen?
Die Entfremdung habe ich aber auch bei Valhalla beispielsweise gespürt, wo ich diese Barkeeperin spiele. Valhalla war halt ein Spiel, wo ich keinerlei Multiple-Choice-Möglichkeiten hatte, und ich habe dann praktisch bloß die Story fortgeschritten und habe die Story auch dieser Barkeeperin erlebt. Das war auch in dem Moment nicht ich. Und ich auch sehr oft in Spielen, wenn ich für jemanden die Antworten auswähle, bin das immer noch nicht ich. Da empfand ich es eher als hilfreich, weil dieses Feel Grid zum Teil auch Antwortmöglichkeiten freischaltet. Wenn ich eben gerade in einer bestimmten Stimmung bin, kann ich diese Antworten überhaupt wählen. Zum Beispiel richtig aggressiv und offen sein mit jemandem, der halt in meinen Augen scheiße ist, dann geht das nur, wenn ich wütend und energiegeladen genug bin. Gleichzeitig verhindert vielleicht auch so ein Gefühl von Beklemmtheit oder Angst, dass ich mir gewisse Dinge traue. Dann verschwindet diese Antwortmöglichkeit. Das ist zum einen gameplaymäßig ganz interessant und zum anderen fand ich das nicht blöd. Ich wäre ohnehin nicht in die Rolle dieser Lina geschlüpft, weil ich es nicht bin. Und da finde ich ist eher positiv, wenn mir das Spiel ein Werkzeug in die Hand gibt, ein bisschen besser den Charakter einzuschätzen, für den ich entscheide. Also ich fand das gut.
Aber nun sagst du ja, dass die Emotionen Optionen freischalten und auch aussperren. Mhm. Ist das nicht eine weitere Einschränkung der Freiheit? Weil ich habe gelesen, unter anderem in Steam-Rezensionen, dass viele Leute das als sehr einschränkend empfunden haben, dass die unzufrieden damit waren, bestimmte Optionen angeboten zu bekommen, denn sie werden ja noch angezeigt. Und dann heißt es aber, du bist zu wütend, um das zu sagen, zum Beispiel.
Das passiert aber auch am Anfang des Spiels öfter als später. Ich habe das Gefühl, und das ist so ein bisschen eine Sache, wo ich halt auch jetzt, wo ich es durchgespielt habe, dastehe und nicht wirklich weiß, wie viel Freiheit hatte ich in dem Moment. Hätte ich, wenn ich vorher andere Multiple-Choice-Aussagen getroffen hätte, einen anderen emotionalen Zeitpunkt an dieser Stelle gehabt und diese Antworten auswählen können? Ich hatte das Gefühl, oftmals war das in den Momenten Pflicht, praktisch ein linearer Pfad durch so ein Gespräch, weil ich habe auch den Eindruck, alles, was mit der Story zu tun hat, ist relativ auf Schienen unterwegs. Da kann man gar nicht bis aufs Ende so viel Unterschiede machen. Bei den einzelnen Taxigästen ist es aber schon so, dass die allermeisten, und da habe ich mich auch vergewissert, indem ich da in den Steam-Diskussionen Kommentare der Entwickler gelesen habe, bei den allermeisten, bis auf einige wenige Sonderfälle, wie zum Beispiel der Typ, der in den Taxi kotzt, betrunken, und nachher sagt, hier ist Kotze im Taxi, der gibt dir immer einen Stern. Das Arschloch. aber ansonsten ist es bei allermeisten wohl laut der Entwickler möglich, die 5 Sterne rauszuholen, wenn man sie richtig liest und wenn man das richtige Gespräch führt.
Nun ist das ja dieses Micromanagement. Gibt es denn auch in der übergeordneten Geschichte theoretisch Möglichkeiten, die ein bisschen zu beeinflussen? Also gibt es prinzipiell schon unterschiedliche Enden oder ist es wirklich rein linear?
Es gibt unterschiedliche Enden. Und da habe ich den Eindruck, ist es aber auch relativ spät im Spiel, dass man die Weichen für dieses Ende stellt. Letztendlich, da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, weil ich fand das eigentlich ganz nett konstruiert. Es ist ein bisschen unüblich. Der Konflikt, der am Ende des Spiels steht, der hat mich persönlich überrascht. Der ist nicht so der klassische. Und auch die verschiedenen Auflösungen des Spiels, da habe ich mir auch lustigerweise das Ende erspielt, mit dem ich persönlich am echt zufriedensten war und hab dann noch bei YouTube geguckt, was es noch gäbe. Voll gut. Daumen hoch an mich. Deswegen fand ich das auch irgendwie ganz gelungen, wie das Spiel sozusagen mir auch letztendlich das präsentiert hat, womit ich persönlich irgendwie am zufriedensten war.
Inwiefern wird denn diese Geschichte überhaupt vorangetrieben? Weil du hast dich ja bisher auch sehr auf die Interaktion mit den KundInnen fokussiert. Meinst du, das ist schon irgendwie auch der Schwerpunkt des Spiels? Wie wird die Geschichte forterzählt und verliert es das nicht irgendwie auch ein bisschen aus den Augen, wenn der Schwerpunkt so sehr auf diesen Taxifahrten liegt?
Es geht. Aufgrund der Tatsache, dass diese Spielzeit ja bloß 6 Ingame-Tage sind, passiert insgesamt gar nicht so viel. Am Anfang verlieren wir unsere beste Freundin aus den Augen und das zum Teil auch einige Spieltage lang ohne Neuigkeiten. Aber durch unsere Passagiere bekommen wir so ein bisschen mit, was gerade aktuell los ist, worum sich das Leben in Los Ojos gerade dreht, was die aktuellen Skandale sind, die aktuellen Aufreger. Und da bekommen wir konkret mit, wie eine gewisse Autofeindlichkeit in der Stadt herrscht. Also Autos, natürlich elektrisch, aber mit menschlichen Fahrern, weil die machen Fehler, wie auch dieser Konzern, der da alles in der Hand hat, dessen Währung man benutzt, um Rechnungen zu bezahlen und sowas, dass der lobbyiert für ein Gesetz. Ich glaube, Sandy's Law hieß das oder Sarah's Law, weil von einer gewissen Zeit wurde eine junge Ballerina von einem Auto mit menschlichen Fahrer überfahren und man bekommt man Proteste mit, man bekommt Lobbyismus mit, man bekommt mit, wie das auch durch Capra gesteuert instrumentalisiert wird. Das ist einer der zentralen Fäden, die sich durch die Story ziehen und das ist einer, den kriegt man immer wieder mit, wenn man mit den Leuten spricht, die ins Taxi steigen. Viele haben direkt oder indirekt mit der ganzen Sache zu tun. Und das ist irgendwie ganz nett und fast auch schade, denn in diesem Spiel kann ich Passagiere verpassen. Ich habe stets mehr Auswahl, als ich es schaffe, am Tag zu erledigen, weswegen ich jetzt auch, nachdem ich es durchgespielt habe, amüsiert festgestellt habe, dass von vielen kleinen Stories, die ich erlebt habe, auch andere Perspektiven in meinem Taxi stattgefunden haben, die ich bloß nicht ausgewählt habe. Also hätten stattfinden können oder ich hätte andere Personen kennenlernen, die an irgendwelchen Dingen beteiligt sind, die ich von gewissen Menschen bloß gehört habe. Da gibt es zum Beispiel die 13-jährige geschelterte Luxusgöre, die trotzdem politisch ganz aktiv ist und furchtbar gegen ihre Mutter rebelliert. Ihre Mutter hat sie in so einen Mech-Anzug für Kinder gesteckt, der verhindert, dass sie sich selbst schadet. Dystopisch. Und sie erzählt halt, dass ihre Mutter halt für irgendwelche Fake-Charity-Organisationen Geld sammelt, um damit irgendwie Lobbyarbeit zu treiben. Und hab dann rausgefunden, dass man auch diese Mutter im Taxi haben kann, wie sie gerade einem der Capra Manager, in der gehobener Position Geld aus der Tasche zieht mit so einem Charity-Pitch. Was ich super cool finde, was ich zu gerne im Spiel erlebt hätte, aber ich hab's halt verpasst.
Lohnt es sich dann entsprechend, das Spiel mehrfach durchzuspielen, um diese unterschiedlichen Perspektiven zu erleben?
Für mich halt null, weil, also das Ding ist, es gibt wirklich, nach jedem Passagier gibt's ein Safe-Game, deswegen kann ich in der Theorie mir in meiner Safe-Game-Liste alle möglichen Punkte raussuchen und wieder einzelne kleine Episoden erleben, die ich anders wohl nicht erlebt habe. Einfach ein paar neue Auswahlen treffen. Bequem ist das aber nicht. Und das ganze Spiel von vorn zu beginnen, auch wenn es nicht lang ist, ist dann in vielen Belangen viel zu redundant. Halte ich insgesamt also nicht für die beste Designentscheidung, mir das vorzuenthalten. Andererseits war es echt nett, mir die Kunden auszusuchen und eben auch Stammkunden zu bevorzugen. Und das finde ich dann dafür schön, dass ich sozusagen gewisse Storylines mit meinen Lieblingspassagieren auch bis zum Ende durchexistieren konnte.
Also es fehlt hier die Funktion, die in vielen anderen Visual Novels zu finden ist, dass man bestimmte schon bereits gesehene Inhalte einfach überspringen kann. Du musst es schon wirklich immer wieder spielen.
Das ausprobiert habe ich es nicht, aber ich nehme an, dass ich es immer wieder spielen muss. Ja, so ein New Game, ja. Es ist auch generell nicht das am komfortabelsten zu bedienende Visual Novel. Die Texte werden nicht eingesprochen, sondern bloß als Text dargestellt. Die haben so eine gewisse Scrollgeschwindigkeit. Die kann man auch im Menü ändern, aber es gibt zu wenige Hotkeys, um das zum Beispiel zu beschleunigen und vorzuskippen und solche Geschichten oder auch zu pausieren. Das empfand ich als ein bisschen zu wenig. Und auch generell in technischer Natur ist das Spiel, auch was das Game Design angeht oder Interface, echt nicht so gelungen. Da war ich überrascht stellenweise, dass es auf den ersten coolen Schein, den es auch im Trailer und in der Steam-Page vermittelt, doch ein bisschen, mich ein bisschen enttäuscht hat.
Inwiefern? Was sind da deine Hauptkritikpunkte?
Zum Beispiel dieser Hintergrund. Man sitzt ja, in der Regel sieht man die Lina im Taxi sitzen, so durch die Windschutzscheibe gefilmt, mehr oder weniger in Anführungszeichen, der Passagier hinter ihr. Manchmal gibt's auch ihre Perspektive, zum Beispiel wenn Leute aussteigen oder einsteigen, und da sieht man ihre Hände am Lenkrad und vielleicht den Passagier im Rückspiegel. Und ringsrum eben also eine gewisse 3D-Welt, dieses Los Ojo, dieser dystopischen Zukunft, vielleicht 10 Jahre von jetzt. Und die sieht doof aus. Und die sieht immer gleich aus. Das ist immer dieselbe Straße, die sie langfährt. Die kommt aus irgendeinem Unity Asset Store, so sieht sie zumindest aus, wird halt so halbherzig in lila Licht getaucht und hat nichts damit zu tun, was auch in den Texten gesagt wird. Ob ich jetzt in irgendeiner Luxus-Gated Community jemanden aufnehme oder ob ich meine Freundin in einer ganz, ganz komischen Gegend hinterlasse, wo ich sie eigentlich ungern aus dem Auto steigen lasse. Es ist immer derselbe Straßenzug. Sie hält immer an derselben Stelle. Das finde ich doof. Dann hätten sie es doch komplett weglassen oder mehr abstrahieren können.
Also Worldbuilding gibt es fast nicht, dass die auf die Umgebung eine Geschichte erzählt, dass man da mehr über die jeweiligen Stadtteile erfährt, gar nichts dergleichen.
Und das bricht eigentlich, die visuelle Inszenierung bricht mehr mit der Narration, als sie was hinzufügt. Das hätten sie sich sparen können. Das ist auch offensichtlich aufwendig gewesen, diese 3D-Grafik. Es war sicher nicht billig. Ein kompletter 2D-Stil hätte besser funktioniert, aber das war jetzt nicht gerade die schlauste Entscheidung, habe ich den Eindruck. Auch die Figuren, an die musste ich mich gewöhnen. Die wirken ein bisschen kalt, ein bisschen emotionslos, ein bisschen sehr wie Schaufensterpuppen. Sie haben allesamt so ein System drin, dass sie in verschiedenen Abstufungen lächeln oder eben richtig mürrisch gucken können. Da sieht man auch wirklich, wie das Gameplay einen Einfluss darauf hat, wie der Passagier sich fühlt. Aber so wirklich überzeugendes Lächeln oder überzeugendes Schmollen ist es auch nicht unbedingt, was sie hinlegen. Ich musste mich da ein bisschen dran eingewöhnen. Danach fiel es mir leichter, diese komischen Gesichter einzuschätzen, zu lesen. Am Anfang hat mich das auch ein bisschen irritiert. Das hat allerdings abgenommen. Und letztendlich habe ich mich da ganz gut damit arrangiert, weil es letztendlich eine stilistische Frage ist. Und mit dem Stil, mein Gott, mit dem habe ich mich arrangiert.
Genau, wie sieht der denn aus? Also wie schlimm ist der Uncanny Valley-Effekt? Hat man sich an Fotorealismus versucht oder ist es schon eher abstrahiert?
Nee, eher so Comic-artig, Cell-Shading-artig. Es sieht so ein bisschen aus wie westliche Anime-Grafik, also mit korrekten Proportionen einigermaßen. So ein bisschen, boah ey, da fehlt mir jetzt auch schon wieder das Vokabular, um Grafikstile zu beschreiben. Aber es hat was, ich weiß nicht, kennst du diesen Film Waking Life?
Ja.
Ah ja, sehr gut. Das ist ein Realfilm, der praktisch nachher, ich weiß nicht, ob manuell oder digital übermalt wurde. Und daher als so eine Art Animationsfilm daherkommt. An den Film hat mich der Stil erinnert. Oder halt an sonstige Cell-Shading-Spiele. Er geht okay. Er hat auf jeden Fall, das muss man ihm zugestehen, Wiedererkennungswert und Charakter. Wenn ich ihn ein bisschen böse beschreiben soll, wirkt es aber auch so ein bisschen wie HD MS Paint. Ja. flach, also ein bisschen flach, nicht die schlimme Art von Paint, vielleicht eher so Corel Draw oder sowas, aber so ein bisschen flach und ein bisschen zahm. Naja, aber alles cool. Ich bin ganz cool da reingekommen, habe mich damit arrangiert und es gibt Gott sei Dank auch interessant schräge Charaktere, die durchaus ein bisschen Persönlichkeit haben. Der Stil von Valhalla damals, mehr in Richtung Pixel-Optik-Anime, hat mir aber deutlich besser gefallen, weil diese überzeichneten Emotionen, ja, so ein Mädel, das weint und große Bäche kommen mir aus den Augen gelaufen und sowas, das hat einfach besser funktioniert als dieses etwas Unterkühlte von Neo.
Also stehst du doch eher auf die Anime-Waifus. Jetzt ist es rausgekommen.
Solange sie nicht mit übertriebener Brustwackelphysik auf Fanservice machen und mir ihre Höchsten entgegenstrecken, komme ich mit dem Anime-Stil durchaus klar. Ich habe halt vor diesem Valhalla da keine guten Stories erwartet. Aber hey, ich habe jetzt mal von der westlichen Variante gekostet und die fand ich auch nicht schlecht. Also insgesamt, diese ganzen narrativen Adventures, die sind schon eine coole Geschichte. Und das war jetzt auch nicht gerade der große Wurf. Das Ding hat echt so seine Probleme. Manche Spielsysteme, wie zum Beispiel das Geld verdienen, das bringt nicht wirklich was. Manche Details, wie zum Beispiel, wenn ich einen Passagier abgebe an seiner Destination, dann sehe ich das aus der Ego-Perspektive und da gibt's diese eine Sekunde, wo mein Akkustand sich dem neuen Spielzustand anpasst. Also wo dann die ganze Fahrt abgezogen wird, was unrealistisch ist. Der Akkustand meines Autos sollte allmählich während der Fahrt sinken und solche Sachen. Die Art und Weise, wie Multiple Choice halt mich manchmal ein bisschen am Kopf kratzen lässt, was ich tatsächlich passiert, wo ich der Meinung bin, keine der vorhandenen Antworten möchte ich jetzt gerade geben. Oh, was manchmal ein bisschen gamey wirkt. Aber die Tatsache, dass ich da Stories verpassen kann, die ich mit für den besten Teil am Spiel halte. Aber letztendlich war das eine angenehme 4 Stunden Spielerfahrung, die ein bisschen anregend war, weil Gesellschafts-, Technologie- und Kapitalismuskritisch, weil sie von der ganzen Thematik und von den Szenarien, die da aufgebaut werden, sehr nah an unserem aktuellen Leben, an dieser Gig-Economy ist, also an diesem, ich habe eine App und ich schulde ihr Geld und die App sagt mir, was ich tun muss, um Geld zu verdienen und solche Geschichten. Und das ist alles einigermaßen greifbar. Es ist nicht so überzeichnet, nicht so fremd, so Science-Fiction wie dieser klassische Cyberpunk, an dem sich jetzt auch Project Red versucht, also CD Projekt mit dem Cyberpunk 2077. Das ist was völlig anderes. Das ist greifbarer. Es ist durchaus in den Geschichten menschlich und glaubwürdig und abwechslungsreich und manchmal ein bisschen nervig, manchmal zum Augenrollen. Aber naja, ich hatte meinen Spaß damit. Ich hatte nicht den allergrößten Spaß meines Lebens damit, aber ich bin nach wie vor erfreut darüber, welches Spektrum es in diesem Visual Novel Genre gibt. Und den schönsten Unterschied zu meinem allerersten Visual Novel, das ich durchgespielt habe, war eben hier, dass ich Auswahl hatte. Also konkret diese Multiple-Choice-Geschichte hat dem Spiel, finde ich, schon etwas gebracht. Das war jetzt nicht sowas, was ich einfach nur passiv genossen habe, so wie ein interaktives Buch oder nicht bloß ein animiertes Buch ist ja ein Visual Novel oft, sondern hier hatte ich wirklich die Auswahl und auch die Motivation, gute Gespräche zu führen. Zu lesen, ob jemand jetzt Bock hat, zu erzählen, was los ist, oder ob er jetzt einfach eine schweigende Taxifahrerin haben will. Sowas, das fand ich cool.
Jetzt gibt's noch eines, was mich interessiert. Du hast ja selbst schon angeschnitten die politischen Dimensionen des Spiels und der Handlung. Wirft das Spiel denn bestimmte Fragen ganz gezielt auf und regt dich zum Nachdenken an oder passiert das eher selbsttätig über dich, dass du denkst, okay, ich habe dieses Setting und ich mache mir jetzt meine Gedanken darüber ohne konkrete Anregung?
Da gibt's schon konkretere Anregungen. Zum Beispiel dieses Feelgrid, dieses Armband oder Schmuck, der dir und anderen Leuten zeigt, welche Emotion du gerade hast. Das ist schon, wie wir hatten das ja vorhin schon, ein netter kleiner Denkanstoß. Das wird dann weitergetrieben mit einer App, wo man rausfinden kann, was Feelgrid-Kunden haben wollen. Das heißt, du kennst jemanden, der Feelgrid-User ist, dann kannst du durch diese App, Yorn, glaube ich, heißt die oder so, rausfinden, worauf die Person gerade Bock hat. Und es ist eben bei der Geschichte von unserem ersten Date, ihr zweites Date ist so eins. Da hat sie die App gefragt, worauf er Lust hat. Und er lässt sich super gerne überraschen, weswegen sie überraschend zu ihm in die Bude fährt. Da sagte seine App ohne sein Beiwissen, super gute Idee. Sie hätte am liebsten Lust, mit ihm eine Flasche Wein zu trinken und auf der Couch rumzuhängen. Die App sagt aber, 10%, dass ihm das gefällt. Er würde höchstwahrscheinlich viel lieber Party machen, weswegen sie sich darauf eingestellt hat, am Ende des Abends einen Kater und schmerzende Füße zu haben, etwas, worauf sie keinen Bock hat, aber hey, sie mag den Mann. Und das fand ich einen wunderbaren Gedankenanreger, diese Geschichte. wie viel man sozusagen von sich selbst preisgibt, wie sehr man Apps bei der Einschätzung, ja, von Situationen, von Personen vertrauen kann und sowas. Das fand ich schon ganz nett. Und auch, ja, die große Frage, die das Spiel eben aufwirft, ist, wie viel Kontrolle man Unternehmen über das Leben gibt und ob das cool ist oder nicht.
Ja. Okay, also wirkt diese Zukunftsperspektive im Spiel durchaus durchdacht und so, als könnte sie irgendwann eintreten, wenn es so weiterläuft wie bisher.
Ja, die ist angenehm zynisch. Das klappt.
Okay. Apropos zynisch, aber was mir gerade noch einfällt, man ist ja den KundInnen irgendwie ausgeliefert, ne? Man ist darauf angewiesen, dass man von ihnen Geld bekommt und gute Bewertungen und hat ja eigentlich über das System vorgegeben relativ viele Handlungsfreiheiten. Hast du dir die Freiheiten trotzdem genommen? Hast du auch mal Leuten die Meinung gesagt oder warst du total brav und hast es nur darauf angelegt, möglichst gut da rauszukommen?
Ich hab das Spiel so gespielt, wie es mir richtig erschien. Nicht unbedingt den Kunden die Mundwinkel leckend, sondern eher den Charakter spielend, den ich für richtig halte. Lief bei mir in der Regel gut, bin ich bei jedem gut angekommen, habe mich teilweise auch verstritten, was dann auch irgendwie so ganz nett ist, wenn dann plötzlich betretenes Schweigen im Auto herrscht, nachdem man plötzlich sich so ein bisschen gestritten hat und beide sitzen frustriert da und deine Spielfigur hat dieses rotleuchtende Handgelenk. Ach, fuck, das ist ganz nett. Aber das ist auch ein Punkt, den das Spiel in meiner Erwartung viel größer ausgefüllt hätte, als es das letztendlich tat. Ich habe nämlich von dem Spiel eigentlich erwartet, dass es ein ganz großes Fanal gegen diese mein App ist mein Arbeitgeber, ja, Gesellschaft ist, die sich hier gerade entwickelt, dass sozusagen hier der Zwang der Fünf-Sterne-Wertung, die Macht der Kunden, die sie mit der Wertung da eigentlich haben, dein Leben zu ruinieren, dass das vielleicht mehr in Fokus gerät. Aber das ist passiert eigentlich gar nicht. Du hast vielleicht ein, zwei Leute, die wirklich so damit hausieren gehen, dass sie hier dir gleich eine schlechte Bewertung reindrücken und das, ja, Hauptmädel, mach, was ich will, so nach dem Motto. Aber das passiert eigentlich sonst so in dem Spiel nicht. Das ist also gar nicht so grob wichtig. Ich habe das Gefühl, wenn man sich einigermaßen auf die Gespräche einlässt und intuitiv da durchklickt, ist es gar nicht so schwer, ganz gute Gespräche, ganz gute Bewertungen abzubekommen. Zumal ich irgendwann nur noch meine Stammkunden durch die Gegend gefahren habe. Also bevorzugt. Voll gut.
Und bei denen hast du dann wahrscheinlich auch automatisch einen besseren Stand, oder?
Ja, ich hatte den Eindruck, das fühlte sich dann echt organisch an. Weiß nicht, ob ich die beim Versuch bei der Fahrt 2 oder 3 überhaupt noch hätte vor den Kopf stoßen können. Wohl durchaus, ja, das sind halt so, da sind so Fragen dabei, wenn das Mädel mich fragt, ob ihr künstlich enhancedes Make-up, was ihre Schönheit dramatisch verändert, also fast schon fake ist, mit Nanotechnik, ob es ihr steht oder ob sie sich lieber das Make-up runterwischen sollte und natürlich auf das Date gehen soll. Wie antwortet man da?
Mit der habe ich mich sehr gut gestellt. Ich habe die Demo auf der Gamescom gespielt und ich hab nur die richtigen Antworten gegeben. Da war ich sehr stolz auf mich, dass ich halt nicht nur gesagt habe, ja, sei du selbst, das klappt schon irgendwie, das möchte sie nicht hören und auch verständlicherweise nicht hören, weil sie unsicher ist, sondern man muss wirklich feinfühlig darauf eingehen und auch mal sagen, hey, lass es doch im Zweifelsfall auch drauf, weil das hilft dir dabei, selbstbewusst aufzutreten. Lass es erstmal und dann kannst du ja den Rest auf dich zukommen lassen. Und wenn man das macht, dann entfernt sie das Make-up tatsächlich irgendwann selbstständig, aber eben nicht auf den konkreten Rat hin, sondern weil sie sich denkt, okay, ich bin jetzt doch bereit dafür. Das fand ich ganz cool. Also ich hatte da auch so eine Bonding-Erfahrung mit ihr. Das fühlte sich ganz cool an.
Genau, eine Bonding-Erfahrung trifft's ganz gut. Das Spiel vermittelt mir so 2, 3 echt nette kleine Bondings. Und das ist nett. Das ist wie ein warmer kleiner Regenschauer auf der Seele. Es ist nichts, was unbedingt lange vorhält, sondern es ist so eine spielerische kleine Nettigkeit.
Und was ja total kollidiert mit diesem übergeordneten Setting, ne? Das finde ich gerade so interessant, dass dieses Spiel, in dem es um Automatisierungsprozesse geht, um eine dystopische Zukunft, so sehr auf zwischenmenschliche Beziehungen setzt.
Naja.
Das ist ein schöner Kontrast.
Du bist halt mit deinem, wie sagt man dazu, da gibt's ein tolles Wort dafür, für Dinge, die längst veraltet sind und nicht mehr zeitgemäß. Oh. Anachronismus. Du bist ein wandelnder Anachronismus als Taxifahrer mit deinem kleinen Auto, während längst alles automatisiert ist und dadurch, und das bestätigen dir einige deiner Passagiere auch, so eine kleine Insel der Menschlichkeit in einer ansonsten völlig automatisierten, App-gesteuerten Welt. Das hat da ganz gut funktioniert. Diese kleine Keimzelle der echten Gefühle, vielleicht auch der negativen Gefühle, aber eben von irgendwelcher zwischenmenschlicher Interaktion, von Drama, von Hoffnung, von Ängsten. Das hat ganz cool funktioniert. Und wo du es vorhin gerade angesprochen hast, es gibt eine Demo, nicht bloß auf der Gamescom, sondern auch bei Steam. Da kann man also mal ganz konkret so ein paar Passagiere durchklicken und sich überlegen, ob einem das gefällt, ob man einen von denen gern wiedersehen würde. Wenn ja, dann kann man sich schon das volle Spiel kaufen, auch wenn es jetzt nicht 100% meiner Erwartungen erfüllt hat. Ich hab's ja davon gehabt, dass es technisch jetzt nicht so super toll inszeniert ist, dass ich ein bisschen Zeit brauchte, um mich dran zu gewöhnen, dass das ganze Spiel auch wirklich ein bisschen dauert, bis es Fahrt aufgenommen hat, bis die eher linearen Schienen verlassen werden und wir uns selbst unsere Passagiere aussuchen und so ein bisschen selbst für uns hintrödeln und klicken, wo es dann wirklich seine besten Momente hat. Es kostet 12,49 €, ein fairer Preis.
Ein fairer Preis, okay. Das ist dann sind wir ja schon beim Fazit, ne?
Ja, ich habe nämlich jetzt langsam den Eindruck, also bei meinen Notizen steht nichts mehr groß, dass es eigentlich nicht mehr viel zu sagen gibt. Ich könnte es höchstens noch mehr Dinge spoilern.
Aber bloß nicht. Die Leute sollen es ja auch selbst erfahren. Oder möchtest du einen Spoilerteil anhängen?
Nee.
Gibt es Dinge, die dir auf der Seele brennen, über die du unbedingt sprechen möchtest?
Nee. Ich kann ja im Anschluss ganz kurz einen Gedanken zum Ende geben, den ich persönlich ganz cool fand, aber das hat nichts im Podcast verloren. Weil es einfach spoilert.
Na gut, verzichten wir also auf Spoiler. Ihr habt gehört, wie das Setting aussieht, wie das Spiel funktioniert, dass es eine eingeschränkte Empfehlung zumindest gibt. Schaut euch auch einfach mal die Demo an und wenn sie euch gefällt, dann könnt ihr ja ruhig mal die 12,49 € investieren.
Ja, finde ich absolut fair. Ist ein junges Entwicklerteam, das ist das Erstlingswerk eines kleinen Teams aus San Francisco, wo jetzt wahrscheinlich diese Realität längst existiert in irgendeiner Form. Also krasser als bei uns.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also da gerade Uber und Lyft spielen da ja eine Riesenrolle. Und was ich interessant fand, das kann ich noch ganz kurz anbringen. Ich habe gelesen, dass die EntwicklerInnen wirklich auch mit Leuten, die für diese Dienste fahren, gesprochen haben. Es gab da gezielt Interviews in Vorbereitung auf das Spiel. Und damit man einfach Einblicke bekommt in diese Lebensrealität, die EntwicklerInnen selbst ja nicht kennen. Und anscheinend hat man ja da einiges draus mitgenommen und die Gespräche entsprechend natürlicher wirken lassen.
Das glaube ich gerne. Das wirkt nämlich echt einigermaßen auskennerisch und glaubwürdig, wie das da immer so abläuft. Vielleicht kommt daher die Idee, dass man auch, wenn man kein Geld mehr hat für ein Hotel, dass man einfach auf dem Parkplatz pennen kann. Für 0 Credits. Pro-Tipp.
Das machen wohl Leute, ne? Ich habe da heute noch so ein bisschen quer gelesen. Das kommt durchaus vor, dass Leute nach San Francisco reinfahren und dann da das ganze Wochenende bleiben, um Stunde um Stunde Leute rumzufahren, dann irgendwann wieder nach Hause tingeln. Aber über Nacht bleiben sie da in ihrem Auto. Also diese dystopische Zukunft ist teilweise jetzt schon Realität.
Oh Mann. Tja, toll. Jetzt gehe ich hier raus mit ein bisschen einem schlechten Gefühl. Aber ja, nee, krasse Geschichte. Ja. Aber wie gesagt, da hat es gar nicht so den erhobenen Zeigefinger oder vielleicht habe ich das gar nicht so sehr wahrgenommen. Es gibt zum Beispiel kein Element von Surge-Preisen, etwas, was für Lyft- und Uber-Fahrer ganz relevant ist, wenn plötzlich irgendwo eine Messe endet und hunderte bis tausende Leute ein Taxi brauchen, dann steigen die Preise um bis zum Fünffachen. Und das ist so der heiße Tipp, der große Motivator für Uber- und Lyft-Fahrer in der Realität. Sowas findet im Spiel nicht statt, aber mein Gott, muss ja auch nicht sein. Ich bin eh ganz froh, dass diese Komponente dem Spiel einigermaßen zaghaft beigefügt wurde. Wenn das nicht bloß Visual Novel, sondern nebenher auch noch Gig Economy Simulator wäre, dann würde ich durchdrehen. Das passt irgendwie nicht zueinander. So wirklich harte Spielmechaniken, in Anführungszeichen ein Survival Gameplay gepaart mit Story, wo ich dann vielleicht auch einfach nur irgendwie den Handlungsfäden folgen will, auf die ich Lust habe, das stelle ich mir schwierig vor und bin froh, dass sie es so gemacht haben.
Na, das wäre ja grundsätzlich auch ganz interessant, aber da müsste man den Schwerpunkt entsprechend setzen, ne? Ansonsten würde es halt von der Geschichte ablenken.
Ja. Und in dem Fall ist es halt wirklich Personalgeschichte, Stil. Das sind die Faktoren, mit denen ich konfrontiert werde und das ist angenehm wenig. Sonst müsste es halt zwei relativ grundverschiedene Dinge richtig machen und die auch noch gekonnt vermählen. Das sind so viele Möglichkeiten zu scheitern. Aber bin ich froh, dass sie bei ihren Leisten geblieben sind, erstmal klein angefangen haben.
Aber apropos richtig machen, mir fällt gerade ein, wir haben noch gar nicht über die Musik gesprochen. Das sollten wir zum Schluss noch schnell tun, denn die wird ja viel gelobt, habe ich gehört.
Nun, ich habe Lob und Tadel. Lob dafür, dass sie einigermaßen passend ist. Das heißt, zu jeweiligen Momenten, ob das eher so ein bisschen entspannt und reflektiert ist oder energiereich oder vielleicht sogar stressgeladen, gibt es so eine Elektronik, Soundtrack, ein bisschen futuristisch, aber auch ein bisschen zeitgemäß. Er ist als passend zu beschreiben. Ich kann Musik mit Worten nicht gut beschreiben. Der Autor heißt Obfusc, O-B-F-U-S-C, hat wohl auch für Monument Valley und für House of Cards die Musik gemacht, schreiben zumindest die Entwickler. Geht klar, bringt mich jetzt nicht zu Lobesstürmen, aber passt. Die Entwickler selbst hingegen, die müssen mal die Finger ausstrecken, damit ich da fest draufhauen kann. Denn diese Musik, die bricht ganz gern völlig hart ab und wechselt zu einem neuen Track oder endet einfach mitten im Track, wenn ich irgendwie Menüarbeit betreibe und am Ende einer Fahrt angekommen bin. Die Übergänge der Musik, entsetzlich schlecht. Also ui, okay. Da bekommen sie ein ins Mutti-Heft ein trauriges Smiley.
Also überhaupt keine Übergänge, kein dynamischer Soundtrack, nichts. Sondern wirklich klar abgegrenzte Stücke.
Immer wieder mega harte Kanten drin. Da hätte man allein eine Ausblenden-Funktion nutzen sollen, für ein paar Sekunden den Soundtrack auszublenden an der Stelle. Das ist wirklich handwerklich ganz, ganz doof.
Oh, das wird mich so hart triggern. Ich sehe das jetzt schon.
Ja, kommt. Ist das einer deiner Pet-Peeves?
Ja, ich habe früher immer bei Autofahrten mit meiner Mutter darauf bestanden, dass wir ein Stück zu Ende hören, nachdem wir schon geparkt haben, weil ich es nicht leiden konnte, wenn sie dann einfach das Radio ausgemacht hat. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Und wenn das jetzt im Spiel dauerhaft passiert, oh Gott, das wird nicht schön.
Ach, das ist schön. Das romantisiere ich übrigens, dieses im Auto sitzen bleiben. Ich kenne Leute, die, wenn sie ein Hörbuch hören, was richtig gut ist, auch gerne noch vorm Haus eine Viertelstunde das Kapitel zu Ende hören. Und das finde ich so ja, cool.
Das würde ich genauso machen, ja.
Sehr schön. Ach gut, aber ich merke, wir haben jetzt längst das Thema verlassen und sind bei Auto.
Persönlichen Anekdoten.
Anekdoten, was für ein schöner Punkt, auch diesen Podcast aus der Fabrik zu lassen, rein in die Gehörgänge unserer Zuhörer. Die haben es jetzt eigentlich auch schon hinter uns. Nee, das war's. Das war NeoCap. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange drüber sprechen. Das spricht doch irgendwie auch ein bisschen für das Spiel. Danke, dass du mir ein Ohr geliehen hast, liebe Nina. Und dass
aber
du
gerne.
Guten Fragen gestellt hast und mich an all die Aspekte erinnert hast.
Jederzeit wieder.
Wunderbar. Und danke, liebe Leute, dass ihr dabei wart. Auch bis zum Schluss. Und vor allen Dingen danke, dass ihr unser Projekt unterstützt. Auf die Art und Weise, wie ihr es tut. Das ist fantastisch. Ohne euch gäbe es das alles nicht. Und wenn es Gesprächsbedarf gibt, forum.gamespodcast.de. Wenn es das Bedürfnis gibt, André, Jochen oder mich mal live und in Farbe zu sehen. Ist ein bisschen eine kleine Enttäuschung, aber gamespodcast.de/tour. Hannover, Essen, Frankfurt, München, Dresden, Berlin, Dezember, November und Januar. Auch in der richtigen Reihenfolge gibt's uns zu sehen an 6 verschiedenen Möglichkeiten. Schaut da einfach mal rein, da gibt's alle Informationen. Das war es aber auch wirklich. Macht's gut, bis zum nächsten Podcast.
Tschüss.